Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zur Folge 81 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir sitzen im Videoraum im Kronauer Trainingszentrum, haben heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar den einen Teil, 50% des jüngsten Linksaußengespanns der Handball-Bundesliga. Hallo Leon Zacharias.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Wie das so ist, mit zarten 20 Jahren Verantwortung zu übernehmen in der stärksten Liga der Welt und dabei sogar der Alte zu sein im Gespann, ist ja dann auch relativ witzig bei euch. Darüber sprechen wir heute, genauso wie über die bisherige Laufbahn und das, was hoffentlich da noch so kommen wird. Los geht's natürlich mit dem aktuellen sportlichen Geschehen.
Löwen aktuell.
Ja, wir schauen nochmal zurück auf die Schwäbische Woche in unserer SAP-Arena. Wir hatten in 4 Tagen 2-mal Schwaben zu Gast, haben sowohl gegen Baling, aber auch gegen Stuttgart recht souverän die 2 Heimsiege Nummer 2 und 3 eingefahren. Du hast beide Spiele aus unterschiedlicher Perspektive erlebt, einmal hinter und einmal auf der Bank. Wie war es für dich?
Ja, also mit 10 Mann da hinter der Bank zu sitzen, war schon eine besondere Situation am Donnerstag. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut, die Ausfälle ausgeglichen und haben das relativ souverän gemacht am Donnerstag gegen Baling. Gegen Stuttgart war ich dann wieder dabei und fand, wir haben das relativ sicher und souverän runtergespielt. In der ersten Halbzeit war es noch relativ knapp, aber in der zweiten Halbzeit sind wir dann einfach im Tempospiel zu schnell gewesen und waren auch effizienter als die Stuttgarter und dann konnten wir uns da gut durchsetzen.
Speziell gegen Baling muss man schon sagen, also die Truppe, die da hinter der Bank saß, die hätte auch gute Chancen auf Bundesliga-Siege alleine gehabt.
Ja, Trainingsgruppe B, Grüße gehen an Juri. Hatten wir uns auch schon mal überlegt, wie wir abschneiden würden in der Bundesliga-Saison mit der Truppe. Aber ist gut, wenn wir alle wieder zusammenspielen und alle wieder fit sind.
Ja, von dem kam dieser Gedanke tatsächlich. Beim Baling-Spiel hatten wir da schon drüber gesprochen gehabt, dass er gesagt hat, boah, guck dir mal an, was da alles an Potenzial sitzt. Ich sage, ja, schön. Ist natürlich richtig bitter. Ist ja auch, also wie schlimm ist das, wenn man nur zuschauen darf? Das muss ja für euch Profisportler ja der absolute Wahnsinn sein.
Ja, da kribbelt es auf jeden Fall. Als Außen hat man ja nicht so viel beim Spiel. Klar hat man auch was dazu beizutragen, aber ich denke, an Juris Stelle, der das ganze Spiel leitet, ist es nochmal was anderes. Und ich glaube, der könnte in jeder Situation, hat er was, wo er besser machen könnte oder wo er was zu meckern hat. Aber das ist halt so meistens bei den Mittelmännern, bei den Außen.
Ist das so? Sind die da nochmal spezieller?
Ja, würde ich schon sagen. Ja, ich glaube, die haben auch noch ein bisschen mehr Spielverständnis als außen. Ja, ich glaube, ist halt so.
Oh, das darf man aber auch nicht laut sagen, oder? Dass ja, man als Außen nicht so viel Spielverständnis braucht.
Also ich glaube,
schon einen Spieler kennen, der würde mir schon wieder über den Tisch kommen, wenn ich wagen würde, sowas zu behaupten.
Es gibt natürlich Ausnahmen, aber
Außennamen gibt es noch von dem Thema. Wo siehst du denn momentan so unser größtes Potenzial? Wo haben wir momentan die meiste Luft nach oben?
Ja, ich würde sagen, unser Tempospiel ist schon sehr gut, aber kann man immer noch ein paar Prozent draufpacken. Sonst, die Abschlussquoten bei uns sind eigentlich gut, aber die Rückraumwürfe, da finde ich, könnten wir ab und zu noch mal ein paar ausgewähltere Würfe nehmen, obwohl wir das schon sehr reduziert haben. Aber sonst überall ein paar Prozent draufpacken. Ich denke, wir sind sonst sehr ausgeglichen. Haben wir unsere Stärken und Schwächen, aber wenn man überall ein paar Prozent draufpackt, macht das auch einen Unterschied.
Jetzt geht's nach Eisenach. Erneut ein Montagabendspiel. Was erwartet uns da?
Ja, ich habe letztes Jahr schon mit den Eulen dort gespielt. Das ist auf jeden Fall ein Hexenkessel. Kann es auch mal gut hitzig werden und die Abwehr von Eisenach ist ekelhaft mit den offensiven Halben. Wenn wir uns da was einfallen lassen und das in den Griff kriegen, haben wir, denke ich, ganz gute Chancen. Aber wir dürfen halt einfach nicht aus der Ruhe kommen und müssen das ruhig angehen.
Wie findest du prinzipiell diesen Montagabendtermin?
Für mich ist eigentlich eh jeder Wochentag gleich. Mir ist es eigentlich relativ egal.
Die Eisenacher haben, ich glaube gerade gestern oder vorgestern, gegen Stuttgart im Pokal gewonnen, stehen genau wie wir im Achtelfinale des DHB-Pokals. Genau wie wir. Wir sind ja einfach so dabei im Achtelfinale. Kleiner Luxus. Hast du das Spiel geschaut? Stuttgart gegen Eisenach?
Ja, ich habe immer mal rumgeswitcht zwischen den Spielen. Aber ja, ich finde, Eisenach hat halt den Kampfgeist, finde ich, ist extrem bei Eisenach. Die, auch wenn sie mit 5 Toren hinten liegen, geben die nicht auf. Und das hat ihnen dann am Ende auch geholfen, das Ding noch zu gewinnen, ja.
Guckst du generell viel Handball oder ist das dann eher so auch auf die nächsten Gegner beschränkt?
Ja, also es ist besser geworden. Also vor einem Jahr oder so habe ich gar nicht geguckt. Dann wurde ich immer ausgelacht, dass ich keine Spieler kenne. Und seitdem gucke ich so ein bisschen Handball. Aber auch nur die interessanten Spiele. Den Rest, ja.
Du musst ja auch nicht. Also finde ich wirklich jetzt. Also ich finde nicht, dass man da 1 Million Spiele gucken muss. Ich meine, es gibt diese Leute. Hatten wir auch gerade zuletzt noch einen zu Gast, der alles guckt gerade. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Also ich finde nicht, dass man sich da jetzt bessern muss.
Ja.
Weil Videostudio machst du ja mit der Mannschaft sowieso.
Ja, aber wenn man dann beim Video keinen Spieler kennt, war auch immer ein bisschen blöd. Aber so mit der Zeit kommt das, dann kennt man auch die Spieler.
Du, wir hatten mal Bundestrainer, die in Auszeit nicht wussten, wie Spieler heißen. Ich erinnere nur an die Situation Prokop und Timo Kastening. Das ist aber schon was länger her. Ja, das heißt, es ist mehr geworden, aber du schaust immer noch nicht jeden Tag brutal viel Handball.
Nee. Also, okay. Schau mal ein Spiel, aber jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag Handball gucke.
Habt ihr euch denn schon auf Eisenach vorbereitet? Also, habt ihr da schon ein Video geguckt? Die sind natürlich, also, die spielen ja wirklich ihren ganz eigenen Stil. Offensive Abwehr hast du schon angesprochen. Manuel Zehnder, brutal wichtig für die. Leihgabe von Erlangen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, da gab es schon ein Videostudium zu, oder?
Morgen, übermorgen und ja, morgen und übermorgen fangen wir an und machen wie jedes Mal 3 Tage vorher die Vorbereitung und dann schauen wir mal, was wird.
Geht auch dann gleich gut weiter. Montag in Eisenach, Donnerstag in Berlin, Dienstag drauf, dann schon wieder in Kristianstad, das erste European League Spiel. Saison geht richtig los, inklusive langer Auswärtsfahrten. Wie gerne sitzt du denn im Bus oder im Flugzeug?
Ich relativ gerne mit den Jungs. Mein Rücken nicht so gerne. aber an sich finde ich, ist kein Problem. Also es ist ja auch gut organisiert. Der Bus ist jetzt auch nicht der unkomfortabelste. Ich denke, da hält man es gut drin aus und schaut halt eine Serie oder was.
Jetzt bist du auch keine 2 Meter groß, ne? Ich glaube, das ist aber das Hauptproblem, ne?
Ja, ich fühle mich schon sehr groß, aber...
Wie groß bist du?
1,84.
Ach, guck mal, 1 Zentimeter größer als ich. Alter, die Faust! Ich habe ja tatsächlich den Fehler gemacht letzte Woche. Ich bin nach Berlin geflogen und ich buche halt immer super früh die Flugzeuge und dann buche ich logischerweise immer Notausgang. Ist ja klar, hast du schön, darfst ja erstmal als erstes einsteigen, hast schön viel Beinfreiheit. Aber Rückflug von Berlin war dann echt übertrieben viel, weil einfach vor mir gar kein Sitz war. Da konnte ich die... Dann habe ich den Fehler gemacht und habe das gepostet.
Und Maid hat's gesehen.
Nicht nur Maid. Das ist ja das, was ich meine. Sofort, also teilweise auch früher, ich habe ja früher für den KSC gearbeitet, einer meiner besten Kumpels, Dirk Orleshausen, Torhüter beim KSC damals, der ist auch knapp unter 2 Meter. Maid, Patrein, alle möglichen Leute. Und wie sie auf einmal rumheulen wie so Babys, als würden sie immer in so Sardinenschachteln fahren und fliegen müssen. Das ist ja Wahnsinn. Maid, Patrein hat sogar die Verschwörungstheorie aufgesetzt, dass sie immer gucken, wer das gebucht hat und dann gucken sie, wie groß die sind und wenn die groß sind, dann dürfen die da nicht sitzen, wo Beinfreiheit ist. Also das heißt, er hat gesagt, die ganzen Fluggesellschaften würden ihn immer absichtlich an den kleinsten Sitz setzen. Also ich weiß auch nicht genau, was da beim Maid Patrail in der Birne manchmal so los ist, aber ich musste natürlich sehr lachen darüber. Hat er sich viel beschwert darüber, dass der Bus zu klein ist?
So lange habe ich mit ihm ja nicht zusammengespielt, aber er saß ganz hinten und ich relativ weit vorne, also habe ich es nicht mitbekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich einen guten Platz hatte.
Mann. Ja, du hast gerade gesagt, du guckst Serie, was machst du sonst noch so?
Auf der Busfahrt?
Ja.
Wir haben jetzt letzten 3-4 Wochen angefangen, Clash Royale zu spielen. Auf dem Handy, so ein Handyspiel.
Ach Gott im Himmel.
Dann wird sehr oft Trash-TV geguckt. Und
zum Beispiel?
Jetzt gerade ist Temptation Island wieder rausgekommen.
Das ist jetzt nicht euer Ernst.
Wir gucken alles. Ex on the Beach, Love Island. Wird alles geschaut.
Alter, was ist denn mit euch los? Über die großen Fernseher im Bus oder nee, was?
Nee, das
ist
kleine Fünfer-, Vierer-, Fünfer-Gruppe auf dem Tablet. Und dann
warum? Warum macht ihr sowas?
Bildung.
Der Mann, der keine Handballspiele guckt. Ist das auch eine Form von Videostudium dann, oder?
Ja, also ich denke, es ist schon hilfreich.
Da, wo ich aufgewachsen bin, hatte man das immer als Live-Musical jeden Tag. Temptation Island. Was ist dann deine Lieblingsserie?
Die letzte Staffel Temptation Island war schon sehr gut.
Was ist denn Temptation Island? Also was? Also so ein bisschen weiß ich ja grob. Also ich sehe diese Leute aus diesen Sendungen. Ich gucke zum Beispiel gerne momentan Sommerhaus der Stars. Guckst du
das
auch?
Ja, das gucke ich auch.
So, guck mal, da können wir uns ja schon drauf einigen offensichtlich. Und da sind ja dann im Endeffekt, die werden dann ja diese Z-Promis werden dann ja irgendwie recycelt. So, bei RTL. Und dann dürfen die halt noch ins Sommerhaus der Stars, wenn sie noch irgendeinen Doofen gefunden haben, der mit denen da reingegangen ist. Aber vorher kenne ich die Sendung nicht, wo die dann halt herkommen. Worum geht's bei Temptation Island?
Ich glaube, es sind 10 Pärchen.
Okay.
Die werden dann getrennt. Die Jungs gehen in eine Jungsvilla, die Mädchen in eine Mädchenvilla. Und dann kommen, ich weiß nicht genau wie viele, aber Verführer dazu. Und dann wird eigentlich den ganzen Tag Alkohol getrunken, Party gemacht. Und dann ist das Ziel eigentlich, treu zu bleiben.
Ja, klingt nach Skiurlaub jedes Jahr. So Skiurlaub, Malleurlaub. Wahnsinn, okay. Ja gut, aber ich kann mir vorstellen, dass es unterhaltsam ist.
Ja, ist es. Also ich kann auch sagen, es haben nicht alle geschafft.
Okay, das ist Temptation Island. Muss ich vielleicht auch mal reingucken. Spannend. Das heißt, aber ihr habt... Gibt es bei euch keine Gruppe, die Pokerkarten spielt oder sowas?
Boah, doch. Ganz hinten im Bus ab und zu, aber da das kann ich nicht, das sehe ich mich nicht.
Ah, das wäre ja, glaube ich, mein Ding. Weil ich fand es ja so geil, Henrik Pekler hat ja für den THW-Bus eine Poker-Dings gebaut. Haben wir mit ihm ja auch besprochen gehabt. Der hat einen Pokertisch gebaut, den man dann in dem Bus, das ist ja Wahnsinn. Also, aber ich glaube, da geht auch richtig viel Kohle über den Tisch, könnte ich mir vorstellen. Oh, spannend. Das ist immer meine Lieblingsfrage. Ich finde es immer super, weil für mich ist es immer so ein bisschen Klassenfahrt. Also ich kann mir vorstellen, in so einer Handballmannschaft zu spielen, das kann ja auch was von Klassenfahrt haben. Also
ja.
Bist viel unterwegs, irgendwie hast immer. Mit wem bist du auf dem Zimmer?
David Morey.
Ach, okay, ist das erlaubt?
Ja.
Ich habe mal gelesen oder mal gehört, dass man nicht positionsintern auf Zimmer geht, weil wenn sich einer was einfängt, dann ist der andere gleich mit weg.
Gute Überlegung, aber aktuell ist es so, ja.
Okay, das war mal so bei uns. Das war ganz, 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 ganz sicher mal bei uns so. Deswegen glaube ich, mussten damals Palle und Apfel aus dem Zimmer getrennt werden. Gut, Torhüter nochmal eine ganz andere Situation, weil nochmal schlimmer. Aber ich hatte das mal so im Kopf. Aber ja, wenn das nicht mehr so ist, ist auch interessant. Aber das finde ich mal super interessant zu wissen, was ihr alle so macht. Also was machen denn die anderen so? Niklas Kekelöcke habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Der zockt gerne. Ich weiß ja nicht, was er zockt. Dragan spielt Online-Schach.
Ja. Der ist da immer in ganz intensiven Games drin. Ab und zu wird noch irgendein Drittliga-Fußball angeschaltet in Kroatien oder irgendwie sowas.
Hat er darauf gewettet oder
warum? Ja, das weiß ich nicht. Aber er guckt sehr viel Fußball und sehr viel Online-Schach.
Das ist ja Wahnsinn. Also, aber weiß man dann, mit wem der spielt? Also spielt der Online-Schach dann gegen irgendwen auf der Welt?
Ich glaube einfach online gegen irgendwen.
Also Wahnsinn, was sich da für Abgründe manchmal auftun. So, ne? Aber gibt es auch irgendeinen, der einfach nur ganz ruhig in der Ecke sitzt und ein Buch liest oder sowas?
Juri liest ab und zu.
Mhm.
Dann wird es, glaube ich, schon knapp.
Okay.
David ist ruhig auf TikTok. Aber sonst macht er ist jetzt ganz ruhig in der Ecke.
Kann doch nicht 4 Stunden lang TikTok gucken. Die Welt wird zugrunde gehen. Davon bin ich überzeugt. Ja, aber prinzipiell jetzt sind wir von dem Eisenach-Auswärtsspiel so ein bisschen abgewichen. Prinzipiell momentan gute Phase, oder? In der wir so stecken. Also ist natürlich die Frage, ich finde ja auch immer, man darf sowas auch nicht überbewerten, so. Wenn du mal so eine gute Phase hast, darfst du dich nicht blenden lassen. Ich glaube aber, dass Sebastian Hinze ein Trainer ist, der sehr, sehr weit weg davon ist, sich von irgendwas blenden zu lassen. Ja. Wie siehst du uns gerade?
Ja, die Phase an sich kann man ja sagen, es läuft gut. Aber man muss ja auch dazu sagen, wir haben jetzt noch nicht gegen Top-Teams gespielt. Das wird ja alles noch kommen. Und da wird sich dann zeigen, wo wir gerade stehen. Der Hauptpunkt ist halt, dass wir nicht die leichten Spiele, die leichten in Anführungszeichen, verlieren dürfen. Und einfach zeigen müssen, dass wir den besseren Kader haben und besser eingespielt sind und einfach die Lockerheit haben, dass wir Spiele wie in Eisenach jetzt für uns entscheiden können.
Das wird schon, also ich meine, Berlin, klar, also ich will jetzt ja auch nicht demoralisieren, aber ich wüsste jetzt spontan echt nicht, wann wir das letzte Mal in Berlin gewonnen hätten. Wird sicherlich irgendwann mal wieder überraschend so sein. Das ist jetzt kein Spiel, wo du, glaube ich, 2 Punkte einplanst, das geht ja überhaupt nicht, aber in Eisenach bin ich schon auch echt gespannt drauf. Ich glaube, dass die richtig gefährlich sind. Ja. Kann das so ein Stolperstein sein?
Auf jeden Fall. Also ich kenne sie ja noch aus der zweiten Liga. Da du konntest nie sicher sein, ob du mit einem Tor verlierst, weil du einen guten Tag hast, oder mit 15 eine richtige Klatsche bekommst. Weil wenn einmal die Halle dabei ist, heiß ist, und die Spieler, die sind sowieso immer heiß, vor allem daheim. Und dann kann es sehr schnell mal nach hinten losgehen.
Da machen wir jetzt einen kleinen Schwenk zu meiner Lieblingskategorie. Jetzt wird's hart.
Löwen fragen Löwen.
So, Löwen fragen Löwen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Erwartest du Schlimmes?
Weiß ich noch nicht so ganz. Lass es auf mich zukommen.
Bin gespannt. Ich gehe einfach mal hier von oben nach unten durch und spiel's einfach mal ab. Ich weiß jetzt auch ehrlicherweise gerade noch nicht, von wem was ist.
Oh, moin Leon, ich bin gerade aufgewacht und ich habe mich irgendwie die ganze Nacht gefragt, wie du es eigentlich schaffst, so viel Ordnung in deinem Leben zu haben. Und mich würde es wirklich mal interessieren.
David Moret?
Danke für die Frage. Ja, ich glaube, das ist nicht so ganz ernst gemeint. Vor allem mein Auto sieht relativ oft relativ schlimm aus, obwohl es gerade relativ sauber ist.
Weil gerade frisch sauber gemacht, oder?
Richtig.
Okay.
Ja, aber ich muss mir da einfach noch ein paar Sachen von David abgucken, weil sein Spind ist auch super sauber.
Der ist so extrem ordentlich dann, oder?
Ja, auch auf der Auswärtsfahrt im Trainingslager hat man gesehen, wer auf welcher Seite im Zimmer schläft. Weil mir die Klamotten auf dem Boden lagen und da eben im Schrank hängen. Aber das kriege ich noch hin mit der Zeit, glaube ich.
Okay, ja, weil wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt mit so einer Aussage, so wie David das jetzt gemacht hat, dann müsste man ja auch selber abliefern, finde ich.
Ja, er ist schon ordentlich.
Okay, also kann er so eine Aussage dann ohne Probleme äußern, ohne dass das irgendwie komisch wirkt.
Okay. Ich nehme es ihm nicht böse.
Dann legen wir das zu den Akten. Jetzt bin ich also es ist gerade für mich auch echt interessant, weil ich nicht, ich habe hier keine Beschreibung dazu. Deswegen muss ich auch immer Stimmen wiedererkennen. Moment, ich versuche mal hier die zweite.
Ja, hallo Leon.
Ah, okay.
Du hast ja die Ehre, als zweiter gebürtiger Mannheimer nach mir in der SAP-Arena bzw. im Kader der Rhein-Neckar-Löwen zu spielen und in der SAP-Arena aufzulaufen. Und da wollte ich fragen, wie es für dich war. Warst du früher selbst als Zuschauer auch in der Arena und wie es dann jetzt das Gefühl für dich ist, als gebürtiger Mannheimer in der SAP-Arena einzulaufen? Grüße, Uwe.
Ja, also ich hatte, ich glaube, seitdem ich 12 war oder 10, noch früher, durchgehend Dauerkarten und war immer auf den Spielen. Auch immer unten auch bei den Autogrammen angestanden.
Geil.
Und als ich dann in der C-Jugend hierher gewechselt bin, war das natürlich immer ein Traum, aber das war eigentlich so unerreichbar. Und als ich dann das erste Mal mittrainieren durfte und dann auch spielen, das war schon, also es ist ein Traum in Erfüllung gegangen und ist natürlich auch eine Ehre hier, wo ich herkomme, spielen zu dürfen.
Ach, das, da kriegen wir ein bisschen Gänsehaut bei sowas, ne? Weil es, aber wir haben einfach wieder endlich, also nicht, dass es eine Voraussetzung sein sollte, aber wir haben einfach wieder viele Leute, bei denen das so ist. So, bei David ist es ja auch ähnlich, der sagt ja auch, boah, das gibt für mich nichts Geileres. Das ist halt einfach schön, das von euch so zu hören. Finde ich super. Und du hast natürlich ja sowieso den prädestiniertesten Vornamen für Rhein-Neckar-Lions, den es gibt auf der Welt. So, wir kommen zum nächsten.
Hi Kevin, hallo Leon. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe bekommen, den Leon eine Frage zu stellen. Und da habe ich mir natürlich was ganz Besonderes für ihn ausgedacht. Und zwar sind es zwei Fragen. Die eine Frage wäre zum einen, ob er sich freuen würde, in das Bermuda-Dreieck zu uns, zu mir und David zu ziehen. Und die nächste Frage wäre, ob er sein Leben lang auf Döner verzichten würde oder sein Leben lang auf süße Getränke verzichten würde. Ich wünsche euch noch einen schönen Podcast. Bis dann. Ciao, ciao.
So. Wir machen das chronologisch. Also es war Philipp Auhanso, logischerweise. Erste Frage. Bermuda-Dreieck klingt ja schon hart.
Ja, Philipp wohnt ja in Bad Schönborn. David in Kronau mit Tilo zusammen. Und ich wollte jetzt noch nach Kronau ziehen. Mhm. Dann wäre das Dreieck vollständig gewesen. Hab die Wohnung leider nicht bekommen.
Oh.
Ja. Und jetzt ist es nicht vervollständigt, aber ich weiß auch nicht, ob es so gut gewesen wäre.
So, also das ist interessant, weil da wüsste ich jetzt nicht, wie ich die Frage beantworten würde selber. Döner-Verzicht oder süße Getränke-Verzicht?
Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Das mit den süßen Getränken ist, weil Philipp jedes Mal fasziniert ist, wie schnell ich irgendwie beim Döner zum Beispiel eine Cola oder so wegtrinke.
Okay.
Aber ich würde sagen, nie wieder Döner.
Oh, hör auf. Jetzt muss ich ja, no way. Also trinke ich lieber mein ganzes Leben lang Wasser, als dass ich auf Döner könnte ich nicht verzichten.
Ich kann nicht jeden Tag Wasser trinken, das geht nicht. Also ich bin schon umgestiegen auf Cola Zero, aber ganz ohne, das geht nicht.
Ja, so mache ich auch. Also ich trinke auch dieses Zero-Zeug, was ja auch einfach echt super ungesund ist.
Ja.
Keine Frage. Aber ich könnte nicht auf Döner verzichten. Das wäre nicht machbar. Das ist für mich so ein Lebenselixier. Speziell
das
Döner.
Es gibt ja aber noch viel mehr. Subway, kannst ja überall hin.
Nee, ich könnte nicht auf Döner verzichten. Nee, wirklich. Also wenn früher in diesen ganzen Freundebüchern, wenn das Lieblingsessen immer schon Döner gewesen. So seit Hunderten von Jahren gefühlt schon. Na, ist okay. Dann verzichte du mal auf Döner. Wir kommen zur vierten Frage.
Ja, hallo Leon. Ja, hallo liebes Podcast-Team. Hallo Kevin. Ja, gut, wenn ich da schon so drum gebeten werde, würde ich natürlich auch gerne noch eine Frage stellen und auch mal fragen, ob das jetzt in deinem Profi-Alltag immer noch so ist, dass du ähnlich wie amerikanische Spitzensportler die Regeneration und den Schlaf so an erster Stelle stellst, weil ich erinnere mich da an Auswärtsfahrten, da habe ich dich eigentlich nur schlafen, essen und dann Handball spielen sehen. Ja, halt die Zuschauer auf dem Laufenden, wie es mit der Regeneration so aussieht und euch weiterhin noch viel Spaß. Danke, ciao.
Da müssen wir vielleicht kurz sagen, das war Daniel Hase, A-Jugendtrainer und unser Nachwuchskoordinator. Ja, schläfst du gerne?
Ja, also auf Auswärtsfahrten sind es meistens Thilo Meier, unser Physio, und ich, wenn ich nicht gerade irgendwas gucke, die auf dem Boden zwischen den Stühlen liegen und schlafen, geht die Zeit schön schnell vorbei. Der Rücken tut vielleicht nicht ganz so weh, wie man die ganze Zeit gekrümmt da sitzt. Und dann essen ab und zu noch zwischendrin, weiter schlafen, dann ist man schon da.
Aber das, also fandst du nicht auch, dass das so einen kleinen kritischen Unterton hatte?
Ja.
War das mein Thema oder was?
Nein, so direkt vorm Spiel zu schlafen, vielleicht nicht so schlau. Das ist mir vielleicht auch ein, zwei Mal passiert.
Okay.
Dass man morgens vom Hotel dann zum Spiel losgefahren ist und die Müdigkeit war
Noch nicht wieder raus.
Ja, und dann bin ich noch mal kurz eingenickt. Aber Das passiert nicht mehr so oft.
Okay. Dann haben wir noch ein paar Fragen, die wir über Social Media eingesammelt haben. Die Christine fragt, warum hast du deine Trikotnummer getauscht? Du hattest doch bei den Löwen vor deiner Leihe die 5.
Ja, ich hatte bei den Eulen gab es die 5 nicht, die war schon vergeben. Mhm. Dann habe ich eine andere gebraucht und habe irgendwas mit einer 5 gewollt und 55 war auch vergeben, dann gab es.
Aber es ist ja jetzt hier nicht mehr, du hättest ja jetzt hier die 5 wieder nehmen können, oder nicht?
Ja, Ivan Martinovic, der nächstes Jahr kommt, hat die 5. Und
so weit denkst du schon voraus?
Ich wurde auch gefragt, aber ich hatte kein Problem damit, die 50 von den Eulen einfach zu übernehmen.
Ja, also jetzt bin ich wirklich ganz richtig brutal ehrlich zu euch, ich hätte es gar nicht gemerkt. Also sowas wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass du die Nummer getauscht hast. Aber weil ich finde die 50 super.
Ja, ich auch. Also ich bin zufrieden.
Also dann haben wir die Frage auch beantwortet. Viele Grüße an Ivan Martinovic, wir freuen uns auf dich. Das kann man auch in dem Fall mal sagen. Dann sieht er auch endlich mal eine richtige Halle. So, was ist, guck mal, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Was ist dein Lieblingsessen, fragt die Mimi.
Ja, wenn ich es noch essen darf, würde ich schon Döner sagen.
Das ist auch geil. Schön.
Also, ja, wenn ich es jeden Tag mir raussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich relativ oft Döner essen. Mhm. Ja, die Freundin ist ab und zu dagegen, dass auch mal selber gekocht wird, aber Döner ist schon gut.
Okay. CXRX04 fragt, was war der krasseste Moment deiner Karriere bisher?
Mein Debüt fand ich schon gegen Lemgo. Das war schon was sehr Besonderes. Aber
war das nicht noch zu Geisterspielzeiten?
Ja, ich fand es trotzdem besonders, weil halt einfach das erste Mal auf der Platz zu stehen, das war schon schön. Und A-Jugend, Deutsche Meisterschaft, ja. Das Finale, fand ich auch. Also das vergisst man nie.
Was ja auch immer geil ist, weil es auch einfach auch die Jugendspiele, nicht nur die Finalspiele, weil es ist immer voll.
Ja.
Auch wenn die Jugend spielt, die zweite spielt, ist immer was los in der Halle. Und das finde ich überragend an diesem Verein. André PF08 möchte seine Meinung zum TSV Rot-Malsch wissen.
Habe ich jetzt noch nicht so viel von gesehen. Also ich kenne den Verein. Früher wahrscheinlich auch mal ein paar Mal gegen gespielt.
Also ist kein Insider oder sowas?
Nee.
Okay, ja,
aber,
dann.
Ja.
Daria fragt, auf welchen Mitspieler könntest du verzichten? Nee, stopp. Auf welchen Mitspieler könntest du am wenigsten verzichten? Schade, das wäre auch witzig geworden.
Ja, ich mag natürlich alle gern, aber
diplomatisch.
Wahrscheinlich am wenigsten auf David Moré. Also das, uns wird auch immer vorgeworfen, dass wir nichts alleine machen können. Und ja, wahrscheinlich Moré.
Nächster Fall von geiler Name, offensichtlich bei Insta. Hockenheim City Boy fragt, gibt es einen Spieler, den du dir bei den Löwen wünschen würdest?
Oh, jetzt speziell einen Spieler.
Das ist ja interessant. Finde ich echt mal eine interessante Frage zwischendurch mal.
Früher war ich immer Fan von Nikola Karabatic. Ich glaube, das wird jetzt relativ schwer.
Er ist ein bisschen alt geworden, ne?
Ja, aber sonst eigentlich nicht.
Gibt es keinen Spieler, den du dir, wo du sagst, boah, der würde jetzt noch richtig geil reinpassen?
Ja, wie gesagt, ich gucke ja nicht so viel Handball. na, wird mir jetzt keiner so spontan einfallen.
Ja. Einigen wir uns auf Ivan Martinovic.
Ja,
so, dann kommt, geht der Wunsch auch in Erfüllung. Paul fragt, hast du ein Kabinenritual?
So schnell wie möglich umziehen und Fußball spielen gehen.
Ja?
Ja.
Okay. Ja, ist ja. Aber du musst nicht den Linken, bist nicht abergläubisch.
Nee, sowas habe ich nicht.
Dann wechseln wir ein letztes Mal die Kategorie.
Löwen privat.
Du warst in Folge 58 als frischgebackener A-Jugendmeister schon mal da. Nicht alleine, sondern mit Robert Timmermeister und Daniel Hase. Das war am Ende der Saison 21-22. Damals stand deine Leihe zu den Eulen kurz bevor. Du hast dir ja auch vor allem mehr Spielzeit versprochen. Das hat sich auch so bewahrheitet. Hattest du eine gute Zeit in Ludwigshafen?
Ja, also das Jahr war super. Hat mir sehr viel weitergeholfen. Ich habe mich dann noch gut an Spielzeit rangekämpft und ich denke, hab ich auch ganz gut dann umgesetzt in den Spielen oder wenn ich spielen durfte. Und die Zeit dort war super, ja.
Drittbester Torschütze der Mannschaft, Platz 31 in der gesamten HBL 2. Das hört sich auch statistisch gut an.
Ja, wie gesagt, die Mannschaft war super. Die haben auch dann irgendwann sehr viel über außen gespielt. Ich denke, wir haben mit Alex Falk und mir meistens auf außen relativ viel Tore gemacht und das hat eigentlich ganz gut geklappt, ja.
Du hast dann auch die 7 Meter geworfen, somit auch nochmal mehr Verantwortung übernommen. Hat dich das in deiner Entwicklung nochmal zusätzlich vorangebracht? Merkst du, dass du quasi eine größere Routine entwickelt hast auf dem Feld?
Ja, ich glaube, man ist einfach ein Stück sicherer. Die Abgezocktheit beim Werfen oder halt auch einfach Selbstvertrauen, mal auch einen kleinen Winkel zu nehmen, ist schon enorm nach oben gegangen. Am Anfang hatte man einfach nur Angst, Fehler zu machen und das ist auf jeden Fall besser geworden.
Ja, speziell 7 Meter können wir gerade gut gebrauchen, dass da einer ein bisschen Selbstbewusstsein hat. Aber das war ja Wahnsinn. Ulle Forstel-Scheffert, der hat sich dann, ich habe heute mit ihm kurz gesprochen, habe ich ihn gefragt, ich sage, geil, endlich mal, ne? Und dann sagt er, ja, man muss einfach werfen, einfach feste werfen, so nach dem Motto. Als wäre es gar kein Problem. Aber gut, dass wir vorher 7 verworfen hatten. 7 Meter war jetzt in den letzten Tagen ein Thema auch in der Mannschaft, oder?
Ja, Ulle hat nach dem Training mal ein paar aufs Tor geworfen und ich glaube, Sebastian hat da großes Vertrauen in Ulle und hat sich bewahrheitet, dass er es gut macht.
Also ist Ulle jetzt unser Nummer 1 7-Meter-Werfer ab sofort, oder?
Das weiß ich nicht genau, wie das ist. Juri wirft ja auch im Normalfall sehr sicher, aber ich denke, die zwei machen das schon.
Man muss ja sagen, die zweite Liga ist insgesamt unfassbar stark, wird auch, finde ich, von Jahr zu Jahr immer noch mal stärker, teilweise stärker als erste Ligen in anderen Ländern. Wie viel kann man lernen in der zweiten Liga in Deutschland?
Viel, also im Gegensatz zur dritten Liga, also dritte Liga ist ja auch schon, also gibt es Spieler und Mannschaften, die sind unfassbar gut. Aber ich glaube, der Sprung von der dritten in die zweite Liga ist nochmal enorm groß. Allein vom Training, von den Torhütern auch. Das sind alles so ein paar Dinge, die einfach nochmal eine Nummer, eine Liga besser sind. Und das hilft enorm weiter. Mhm. Ich finde vor allem die Torhüter von außen ist ja meistens einfach nur die Torhüter. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und das hat auf jeden Fall weitergeholfen.
Es ist ja vor allen Dingen so, du hast jetzt auch den Start in diese Saison. Quasi habt ihr beide, du und David, mit so einer kleinen Lehrstunde begonnen beim Supercup in Düsseldorf. Da habt ihr in Thomas Mirkwa so ein bisschen euren Meister gefunden. Da kamen natürlich dann auch die ersten Fragen von außen. Sind die Jungs stark genug, vor allen Dingen auch mental? Konntest du dann damit besser umgehen, weil du halt letztes Jahr schon so eine andere, also so eine ähnliche Drucksituation dann in Ludwigshafen irgendwie erlebt hast?
Ja, also wir hatten in Ludwigshafen ja auch ein paar Spiele, die wir hätten gewinnen müssen und danach kommen, das ist halt so, dass dumme Kommentare kommen oder Nachrichten auf Instagram, aber mit der Zeit kann man das abhaben und muss es eigentlich.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus, hauptsächlich wollte ich so darauf hinaus, wie verarbeitet man das denn eigentlich? Also ich fand es super stark, wie ihr darauf reagiert habt, so, weil ihr habt in den Spielen danach, du konntest dann ja relativ schnell nicht mehr, aber bei David hat man es dann auch extrem gemerkt, er hat uns danach auch Spiele entschieden. Das ist also so richtig abgeschüttelt, so von der ersten Sekunde an. Wie lange bleibt das denn hängen, wenn ihr sowas erlebt wie in Düsseldorf?
Ja, also man macht sich einen Kopf danach, aber ich glaube, dass bei uns beiden, dass es nicht wirklich lange hängen bleibt, sondern vielleicht die Rückfahrt noch vom Bus und dann am nächsten Tag, wenn das Training wieder beginnt, dann ist es auch vorbei. Wie gesagt, ich glaube, wir haben das danach ganz gut gemacht und machen einfach weiter. So Spieler sind immer dabei. War halt blöd, dass es vielleicht genau das Erste war, aber geht immer weiter.
Also das war ja, also ich war ja total, ich fand es total cool, das Spiel gegen Kiel. Da haben wir ein gutes Spiel gemacht, Klut. Also man hatte da schon das Gefühl, dass der THW dieses Jahr ein Problem kriegen wird. Das hat sich ja Stand jetzt auch ein kleines bisschen bewahrheitet. Daniel Hase hat ja mal im Podcast gesagt, ich glaube, da warst du sogar auch dabei, es war, glaube ich, in der Folge, dass du dir eh nicht so viele Gedanken machst auf dem Handballfeld. Das hat er aber nicht negativ gemeint, das müssen wir hier kurz betonen. Aber ist das so geblieben, dass du dir denkst, pff, ja, nächstes Mal klappt halt wieder?
Ja, also ich bin schon immer die Person gewesen, die sich jetzt nicht groß die Platte macht, wenn ich einen verwerf. Ist es halt so, den nächsten werfe ich trotzdem. Und damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren und werde es auch so weitermachen.
Du hast das Handballspielen angefangen beim SV Waldhof Mannheim. Machen die nicht eigentlich nur Fußball? Gibt es auch andere Sportarten, offensichtlich?
Klar. Also, ja, groß ist der Verein nicht. Es fehlen auch oft Teams in der Jugend. Aber damals, also ich hatte auch damals kein Team. Ich habe immer bei den Älteren mitgespielt, mit meinem Bruder zusammen. Und mein Vater war noch Trainer. Und ja, ich glaube, das ist auch immer noch ein Unterschied, wenn der Vater einen trainiert. Und das hat mir gut weitergeholfen. Und dann ab der D-Jugend musste ich dann leider wechseln, weil es gar kein Team mehr gab.
Aber wie ist das, wenn der Vater einen in so einem Alter trainiert? Also ich finde, da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt ja dann die Väter, die dich extrem bevorzugen, oder es gibt die Väter, oder kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, die dich eigentlich noch härter rannehmen, weil du halt der Sohn bist.
Ja, also bei mir war es auf jeden Fall das Zweite. Egal was passiert ist, eigentlich waren immer mein Bruder und ich schuld. Aber ich glaube, daraus haben wir auch gelernt und haben dann einfach versucht, es besser zu machen. Und es hat auch ganz gut geklappt.
Du warst dann zarte 11 Jahre, als du zur SG Leutershausen gewechselt bist. Da hatte da zumindest schon mal irgendwer eine grobe Ahnung, dass aus dir mal ein Profi werden könnte, oder?
Ja, also ich glaube da jetzt noch nicht. Ich bin da dann hingewechselt, wie gesagt, weil es keine Mannschaft gab. Und mein alter Klassenkamerad Hannes Weindl, der jetzt in Großsachsen spielt, hat mich dann gefragt, ob ich mal mit ins Training kommen will. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war ich 2 Jahre in Leutershausen. Ja.
Aber wann kam denn für dich so der Punkt, an dem du vielleicht auch realisiert hast, vielleicht laufe ich mal in die SAP-Arena im übertragenen Sinne?
Ja, also ich glaube, das hat bei mir relativ spät angefangen, weil ich es immer als komplett unrealistisch angesehen habe, da mal hinzukommen. Aber als dann in der C-Jugend bei der DHB-Sichtung, als es da dann gut lief und man auch mal zum Lehrgang eingeladen wurde, da hat man dann schon gedacht, vielleicht klappt es irgendwann mal, dass man mal mitspielen darf.
Gab es da schon einen oder sogar mehrere Trainer, die dich speziell gefördert haben, wo du sagst, ja, die haben mich auch als Handballer geprägt?
Ja, also ich glaube, am meisten war es tatsächlich Daniel Hase. Den hatte ich seit der zweites Jahr B-Jugend. Durch ihn bin ich unfassbar weit nach vorne gekommen, habe einen Riesenschritt nochmal gemacht, wie ich finde, in der B-Jugend. Und ja, habe auch immer das Vertrauen bekommen.
Du bist 2017 zu den Löwen gewechselt. Wer hat denn diesen genialen Schachzug getätigt? War das Daniel? Nee.
Nee, da war Daniel, glaube ich, schon. Nee, da war er noch nicht.
Das habe ich noch nicht genau im Kopf, nämlich jetzt, da, wie das war.
Das war Tobi Scholtes. Der hat relativ viele Leute aus dem BHV dann hierher geholt. Und ja, zum Glück war ich auch dabei.
Das war wirklich ein genialer Schachzug. Wir sind heute sehr, sehr froh, dass wir dich bei uns haben. Bei den Löwen lief es dann auch weiterhin sehr, sehr gut. Wer waren hier so deine wichtigsten Bezugspersonen?
Also mit Daniel habe ich fast täglich geredet, war täglich bei ihm im Büro drüben. Aber auch sonst außenrum mit Thilo Meier ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Peter Sabisch, sehr viele hier im Verein, die einfach nur das Beste für einen wollen. Und ja, also eigentlich mit relativ vielen Leuten hatte ich eine sehr gute Bindung und konnte mich da über alles unterhalten.
Du hast gerade selber auch schon kurz das Thema angerissen. April 2021, das war dann deine Bundesliga-Premiere, noch vor deinem 18. Geburtstag. Wie war das für dich in Lemgo? Wie nervös warst du davor? Wie hat sich das dann angefühlt? Also war es noch ein April 21?
Ich glaube, waren keine Fans da.
Keine Fans da, ne? Glaube ich nämlich auch nicht.
Ja, also mir wurde einen Tag davor gesagt, dass ich mitfahre. Damals noch unter Klaus Gärtner. Als Belohnung für die Trainingswochen davor. Und ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass ich spiele. Und dann bin ich in den letzten drei, vier Minuten reingekommen. Mhm. Hab dann direkt einen Ball von Kohli gekriegt und mein erstes Tor gemacht. Und da ist dann direkt der Druck mal von den Schultern abgefallen, weil ich mir dachte, jetzt habe ich es geschafft. Nicht verworfen, nichts falsch gemacht. Und dann zum Glück noch einen Konter gekriegt und den auch reingemacht. Und dann war es für mich der perfekte Einstand.
Mhm. Du hast dann in der Saison 21/22 noch relativ viel Erfahrungen sammeln dürfen, aus verschiedensten Gründen. Es war halt noch so eine Corona-Saison außer der Reihe so ein bisschen. Auch zusammen mit David Moret mal. Wie viel hilft euch beiden auch heute vielleicht noch diese sehr, sehr frühe Erfahrung auf diesem höchsten Level?
Ja, ich glaube relativ viel, weil wir einfach schon sehr früh das Gefühl bekommen haben, dass auf uns gesetzt wird und wir das Vertrauen bekommen. Und wir wissen auch, dass wenn mal ein Scheißspiel dabei ist, dass wir uns keinen Kopf machen müssen und dass wir einfach weitermachen müssen und alles geben, dann wird es auch klappen.
Was ist das Besondere an der Handball-Bundesliga? Also sprechen viele immer von.
Ja, ich glaube, wenn man als Außenstehender vielleicht nicht so hoch Handball gespielt hat, kann man sich gar nicht vorstellen, wie unfassbar schnell das Spiel ist. Also das geht hin und her wie nirgendwo anders. Im Gegensatz zur zweiten Liga ist es auch nochmal ein Riesenschritt, obwohl das auch in den letzten Jahren viel, viel schneller geworden ist. Aber durch die neuen Regeln und all das außenrum ist das vor allem, finde ich, der Speed-Handball, der mittlerweile gespielt wird und die Körperlichkeit trotzdem. Ich glaube, das ist einfach, das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man das noch nicht erlebt hat, was für eine harte Sportart und schnelle Sportart es eigentlich ist.
Was macht die Torhüter so unbequem in der ersten Handball-Bundesliga?
Ja, da stellen sich ja nicht die Leute einfach nur noch rein und versuchen den Ball zu halten. Es wird Video geguckt, jeder Spieler wird sich angeschaut und man muss einfach genau dasselbe machen. Man muss sich vorbereiten auf die Torhüter. Die sind unfassbar schnell, zu groß und zudem auch noch groß. Das ist einfach nicht so leicht, wie man es sich vorstellt manchmal, da zu treffen.
Ja, dieser eine Spruch von dir, der wird ja auf ewig überdauern. Hinter Niklas Landin war nicht mehr so viel Tor übrig beim Spiel. In Kiel war es, glaube ich, sogar.
Ja.
Ist Niklas Landin einer dieser Torhüter, die einem auch vielleicht, ich will jetzt nicht sagen Angst machen, ist vielleicht das falsche Wort, aber du weißt bestimmt, auf was ich hinaus will. Ist das einer, der einem auch extrem viel Respekt abbringt, auch allein durch seine Körpergröße?
Ja, also bei dem Spiel war ich schon, sagen wir mal, ängstlich davor. Ich glaube, er ist halt nochmal ganz anders als alle Torhüter. Man sieht ja jetzt auch, wenn Kiel hinten nicht den Halt hat vom Torhüter, klappt da auch nicht mehr so viel, wie es die letzten Jahre war. Und er war halt schon unfassbar.
Die waren halt schon sehr abhängig von Niklas Landin, ja. Das muss man schon so sagen. Wobei ich es cool finde, ich kenne Thomas Mölk, war aber halt auch noch aus seiner Zeit vom ASV Hamm. Ich finde es eigentlich auch trotzdem toll, dass der gerade so eine Entwicklung nimmt, so, ne? Weil klar, die gucken natürlich schon, im Endeffekt warten alle in Kiel auf Perez de Vargas und dann kommt halt so Thomas Mölk war und zeigt halt aber auch mal, ey, also mit mir könnt ihr hier auch rechnen. So, finde ich dann schon echt interessant. Ich sag mal, mit David Späten, einen ähnlichen Torhüter-Typ, könnte man jetzt hier im Training theoretisch diese Situation gegen Niklas Landin deutlich besser trainieren, weil David ein ähnlicher Typ ist?
Ja, also David ist von den Bewegungen ziemlich gleich wie Landin. Ja, ich war damals, würde ich sagen, auch wirklich sehr aufgeregt, weil ich glaube, Uwe war dabei und war noch nicht ganz fit. Mhm. Und da war der Druck dann schon sehr groß vor der ausverkauften Halle in Kiel. Aber mit David ist auf jeden Fall ein guter Trainingspartner, wo man relativ gleiche Szenen nachstellen kann.
Zum Schluss schauen wir auf den wichtigsten Part bei den Rhein-Neckar Löwen. Wie schätzt du deine Leistung im Fußball ein?
Ich spiele gerade nicht mit Fußball.
Okay.
Aber ich finde, das sieht man auch. Also linker Flügel, manchmal Linksverteidiger.
Okay.
Da fühlt mir schon als nicht der Beste, so realistisch bin ich, aber so oberes Mittelfeld.
Also nicht wie Yannick Kohlbacher, der ja grundsätzlich betont, was für ein geiler Fußballspieler er ist.
Nee, so realistisch bin ich.
Okay.
Braucht mich ja nicht selbst anlügen.
Bringt ja auch nichts. Nee. Team Jung scheint ja auch irgendwie nicht so erfolgreich zu sein.
Aber ist besser geworden.
Ja?
Ja.
Ja, hoffen wir mal, ne? Das ist ja muss ja zwischendurch richtig traurig gewesen sein.
Ja, also ich glaube, in der Corona-Saison hat Jung kein Spiel gewonnen.
Boah.
Also wenn mal eins.
Und das, obwohl mit Juri und so ja jetzt auch richtig gute Leute dazu gekommen sind. Juri soll ja ein überragender Fußballer sein.
Ja, bei uns fehlen halt manchmal dann die Qualität. Philipp fehlt gerade.
Ah, oh, Hanso, ja.
Guter Stürmer.
Ja?
Ja, ja. Ah. Sagt er über sich selbst, aber nein, er macht es für seine Verhältnisse schon gut, muss ich sagen. David auch super.
Wir müssen irgendwann nochmal wieder ein Spiel streamen. Das müssen wir mal machen eigentlich.
Und Fabi Schwarzer muss man noch erwähnen. Der auch. Macht das auch super in der Abwehr.
Okay, ja, weil wir haben, also es ist ja so ein bisschen auch in die Öffentlichkeit gerückt, weil wir doch damals dieses ausgefallene Spiel gegen Berlin hatten, wo wir dann Fußball gespielt haben in der SAP Arena. Und dann haben die Fans ja wirklich mal einen Eindruck bekommen. So, dann hat er, glaube ich, Janik Kohlbacher wirklich 3 Tore gemacht. Danach war mir schon klar, dass die das alle auch glauben, dass er voll der geile Kicker ist. Irgendwann werden wir es rausfinden. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, selbstverständlich. Also, ne, kannst du dir schon mal freinehmen. Also einmal im Jahr wirst du jetzt bei uns mit dabei sein. Wirst jetzt musst nicht mehr mit Daniel Hase als Erziehungsberechtigten in den Podcast kommen. Du darfst jetzt alleine kommen. Vielen Dank. Und dann alles Gute für Eisenach.
Dankeschön.
Und an euch natürlich, wie immer, holt euch Tickets für das Spiel gegen Gummersbach. Das wird gut, das wird auch nicht einfach. Gibt keine einfachen Spiele mehr in der ersten Liga. Und ansonsten abonniert gerne unseren Podcast auf all den verschiedenen Portalen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.